Medizin und Gesundheit. Mit Universitätsprofessor Dr. Markus Hengstschläger.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Radiodoktors. Wenn man den Begriff Biologiker hört, könnte vielleicht die eine oder der eine meinen, es handelt sich um naturheilkundliche Mittel, sowas wie biologische Kräuterextrakte oder ähnliches. Aber mitnichten, es ist sogar eher das Gegenteil. Biologiker ist ein Überbegriff für eine wichtige Gruppe von Medikamenten, die mit Hilfe von Gentechnik in lebenden Zellen, also man würde sagen biotechnologisch, ich werde heute noch mit meinen Gästen genau diskutieren, ob ich die Begriffe jetzt alle so ein bisschen richtig verwendet habe am Anfang, also biotechnologisch hergestellt werden. Sie kommen unter anderem heute in der Therapie von Krebs, Rheuma, Darmentzündungen, Fettstoffwechselstörungen oder auch zum Beispiel Diabetes zum Einsatz. Heute wollen wir uns einmal in Ruhe mit diesem Thema auseinandersetzen, klären, was das genau ist, was so etwas ist wie Biosimilars anstelle von Biologika, ob es da Nebenwirkungen gibt, wie viele es schon gibt, wo sie eingesetzt werden, etc. etc. Sie wissen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ich mir immer Gäste, Expertinnen, Experten einlade zu den Themen. Heute bei mir im Studio einerseits der Pharmakologe, Universitätsprofessor Dr. Michael Freismuth. Er ist der Institutsvorstand am Institut für Pharmakologie und der Leiter des Zentrums für Physiologie und Pharmakologie an der Medizinischen Universität Wien. Herr Professor Freismuth, herzlichen Dank fürs Kommen. Hallo.
Grüß Gott.
Und auch bei mir, sozusagen der Kliniker jetzt in unserem Team hier, ist Herr Primar, Universitätsprofessor Dr. Felix Keil. Er ist Facharzt für Innere Medizin, Hämato-Onkologie, Abteilungsvorstand der Hämatologie und Onkologie am Hanusch-Krankenhaus in Wien. Herr Primar, herzlichen Dank fürs Kommen. Hallo.
Hallo, grüß Gott.
Herr Professor Freismuth, wir reden über Biologika und keiner weiß so wirklich, was das ist. Das ist jetzt irgendwie Ihr Job, ja, uns daraus zu helfen.
Ja, also wie Sie das schon gesagt haben, heutzutage versteht man unter Biologika hauptsächlich gentechnisch hergestellte Produkte, die körpereigene Substanzen entweder nachahmen oder ihnen sehr ähnlich sind. Man kann natürlich sagen, diese Biologika-Therapie ist eigentlich sehr alt, dass man körpereigene Substanzen verwendet oder körperähnliche Substanzen spritzt, geht ja schon zurück, wenn man es so betrachtet, eigentlich schon, kann man fast sagen, ins 18. Jahrhundert, als Edward Jenner die Pockenimpfung eingeführt hat mit dem Vakzinia-Virus. Emil von Behring hat um 1900 die Antikörpertherapie, die Antiserumtherapie bei der Diphtherie eingeführt, Insulin und so weiter. Das ist ja alles gekommen, schon lange her, aber diese Begriffe wurden deshalb geprägt, weil mit diesen neuen gentechnologischen Methoden man einen neuen Zugang hat zur Arzneimittelherstellung und daher brauchte man auch ein neues Regularium, also neue gesetzliche Bestimmungen, um die Sicherheit und die Qualität der Arzneimittel zu halten.
Ist es, Herr Professor Freismuth, liege ich richtig, dass früher auch Insulin verwendet worden ist für Diabetiker, das aber eben nicht gentechnisch hergestellt worden ist und daher jetzt einmal für unsere Sendung nicht unter den Begriff Biologika fallen würde, weil wir uns jetzt auf jene konzentrieren, die gentechnologisch hergestellt werden.
Genau, Insulin ist ein Beispiel, das gibt es seit ungefähr 30 Jahren gentechnologisch hergestellt und Insulin würde man heutzutage schon als Biologikum klassifizieren, aber wenn man daran denkt, weil Insulin schon so lange da ist, dann ist Insulin eine Klasse für sich.
Genau. Die Anwendung von solchen Biologikern, habe ich in meiner Einleitung gesagt, die ist mittlerweile breit. Da geht es von Rheuma. Ein Thema, das einen Gast eben von mir, Herrn Professor Keil, besonders juckt, weil er ja tagtäglich damit zu tun hat, ist die Onkologie. Verschreiben Sie schon mehr oder weniger jeden Tag ein Biologikum, Herr Professor?
Ja, nicht nur eines, sondern sehr, sehr viele, also unglaublich viele. Und wir haben eigentlich zwei Gruppen bei uns. Die einen sind Wachstumsfaktoren. Das eine ist das Erythropoetin und das andere ist eine Substanz, die die weißen Blutzellen stimuliert. Das Erythropoetin ist besser bekannt, auch von allen möglichen Anwendungen.
Doping.
Das Doping zum Beispiel. Aber wir dopen nicht, sondern wir schauen, dass die Patienten die Chemotherapie, da reden wir dann noch drüber. Wir schauen eigentlich, dass die Patienten die Chemotherapie gut überstehen. Das machen wir schon lang. Mhm. Sie müssen sich vorstellen, wenn ein Patient eine Chemotherapie kriegt, dann werden die blutbildenden Zellen kurzzeitig unterdrückt und diese Wachstumsfaktoren bewirken, dass sich die Blutbildung rasch erholt. Diese Präparate gibt es schon lang, aber das war natürlich vor 15, 20 Jahren ein heißes Thema. Das ist jetzt Routine und ist eigentlich gut etabliert. Das zweite Thema, und da werden wir halt noch ein bisschen detaillierter drüber sprechen, sind die Antikörper. Mhm. Und da gibt es drei Mechanismen. Ein Antikörper hemmt zum Beispiel das Wachstum der Tumorzelle direkt. Die Zelle ist ein Bösewicht und wir hindern die dann daran zu wachsen. Der zweite Antikörper schneidet die Versorgung der Tumorzelle ab, indem es die Gefäßversorgung des Tumors unterbricht. Und die dritte, und da würde ich gerne halt ein bisschen im Detail reden, als Pars pro Toto ist ein Antikörper gegen Lymphdrüsenkrebs, der da. Und diese drei Medikamente gibt es schon lang, die haben unsere Therapie sehr bereichert. Und die sind jetzt ausgelaufen oder laufen aus. Das heißt, der Patentschutz ist weg nach 20 Jahren und da kommen wir dann schon zum Thema Biosimilars, denke ich.
Herr Professor, nicht, dass wir das vergessen, Lymphdrüsenkrebs, weil Sie haben jetzt gesagt, über das reden wir noch, das jetzt ist versprochen, jetzt müssen wir es dann auch machen, aber wir denken dran, ja. Ich darf vielleicht nur ganz kurz einfließen lassen, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie wissen das ohne dies. Interessierte können wir jede Woche bereits vor der Sendung bei uns immer umfangreiche Informationen zum jeweiligen heutigen Thema erhalten. Diese finden Sie unter der Internetadresse oe1.orf.at. Und wie Sie auch wissen, Sie können bei uns direkt live in der Sendung anrufen. Unter 0800 22 69 79 erreichen Sie uns kostenlos aus ganz Österreich. Ihre Anregungen, Beschwerden, Fragen an die Experten. Vielleicht ist Ihnen der Begriff Biologikum, Biologika, Biosimilar bei einer Therapie begegnet, die Sie selbst erhalten haben. Noch einmal die Telefonnummer 0800 22 69 79. Vielleicht einmal noch den Schritt zurück, Herr Professor Freismuth, zur Herstellung. Weil wir müssen uns dann ein bisschen über das unterhalten, wirken Biosimilars genauso gut wie Biologika und so weiter. Was ist das Besondere der Herstellung? Das wird zum Teil in Zellen hergestellt, die sozusagen extra dafür gezüchtet werden. Manchmal stellen das auch Bakterien her, man schöpft das irgendwie ab.
Also man kann solche Biologika und auch Biosimilars kann man herstellen in Bakterien. Die bereits angesprochenen Wachstumsfaktoren, GCSF, das Filgrastim oder das für die weißen Blutkörperchen, der stimulierende Faktor, das wird in Bakterien hergestellt. Und wenn man es in Bakterien herstellt, ist es eigentlich ziemlich einfach. Man muss nur die kodierende Sequenz, die DNA dafür haben.
Die stammt vom Menschen.
Die geben wir dann ins Bakterium hinein. Dann bauen wir einen entsprechenden Vektor. Das ist sozusagen ein bisschen ein genetisches Engineering, das man da machen muss. Und dann steckt man das hinein. Und dann produziert das Bakterium das. Und dann wird das daraus gereinigt.
Und in Wirklichkeit produziert ein Bakterium ein menschliches Protein.
Es produziert das menschlichen Wachstumsfaktor. Und das erste Biosimilar, das auf diese Art und Weise hergestellt worden ist, ist übrigens in Österreich hergestellt worden. Und das ist das Wachstumshormon. Also das ist sozusagen eine Vorreiterrolle und man muss auch sagen, dass der Standort hier in Österreich, vor allem in Kundl, international führend ist, was diese Biosimilar-Herstellung betrifft und das kann man auch mit einem gewissen Lokalpatriotismus betrachten. Also wir können das in Bakterien herstellen, auch die Insuline werden in Bakterien hergestellt oder wir können es herstellen in Hefezellen, also so Bierhefe. Da gibt es auch einige. Oder wir können es herstellen, indem wir in eine tierische Zelle gehen. Das muss man dann machen, wenn dieses Biologikum Zuckergruppen tragen muss. Und diese Zuckergruppen, also das Protein besteht aus Aminosäuren und dann kann man auch Zuckergruppen dazu und diese Zuckergruppen, die sind schwer zu steuern, wie viele angehängt werden
auf
und
das daraus Protein,
ja. Und daraus resultiert eine gewisse Ungleichmäßigkeit in der Produktion oder man sagt dann Heterogenität. Es ist nicht jedes gleich. Und das ist eigentlich sagen der Punkt, an dem sich die Diskussion entzündet, was ist gleich, was ist ähnlich, was ist ident.
Grundsätzlich die Idee ist, Bakterien, Hefezellen, andere Säugetierzellen zu nehmen, die aber immer die human verträglichen, weil auch human stammenden Proteine herstellen sollen. Die schöpfen wir dann ab, weil das muss ja in großen Mengen.
In großen Tanks zu mehreren tausend Litern hergestellt.
Dann wird es konzentriert und dann kriegt es
der Primarkeil. Dann wird es gereinigt, da gibt es eine ausgiebige Qualitätskontrolle. Also es kann alles Mögliche während der Produktion passieren und nach der Produktion passieren. Und das ist so, dass heutzutage eben auch im Rahmen dieser ganzen Entwicklungen die analytischen Methoden so gut geworden sind, dass man sagen kann, dass das, was man, das Produkt, das man bekommt, ist 99,999% rein. Mhm. Also man kann so genau messen, dass man die Reinheit auf ganz, auf Unreinheiten, auf ganz wenige Bruchteile von Prozent einschränken kann.
Dann kriegt der Herr Professor Keil ein Röhrl. Da ist was drin. Muss man, ist das eine Lösung dann? Der Antikörper schwimmt in einer Lösung oder wird es dann noch aufgelöst oder wie geht das wieder?
Also wir kriegen den Antikörper angenehmerweise infusionsfertig auf die Station.
So
das
ist
heißt,
es.
Da ist eine Konzentration von Antikörpern drin. Vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, was das überhaupt ist. Stellen Sie sich den Antikörper so vor wie ein Y. Und das Y, die Gabel, bindet sich an die Tumorzelle, die zwickt den nicht ein, aber jede Tumorzelle hat ein charakteristisches Eiweiß. Und da setzt sich das Y des Antikörpers hin. Und wenn Sie sich jetzt weiterdenken, von der Gabel geht das Y gerade hinunter. Und das ist der Teil, der die Effektivität des Antikörpers ausmacht. Der hilft dem Immunsystem, mit dieser Tumorzelle, die er vorher nicht beherrschen konnte, fertig zu werden, also die Tumorzelle zu töten. Und da sitzen die Zuckermoleküle und die machen die Variabilität der Wirksamkeit aus, wie der Kollege Feismuth gerade erwähnt hat. Und wir kriegen das als Infusion und infundieren das dem Patienten mit guten Resultaten. Also wir wissen zum Beispiel, dass seit Einführung dieser Antikörper bei den Lymphompatienten, bei Patienten mit Lymphdrüsenkrebs, sich das 5-Jahres-Überleben von 50% auf 70% verbessert hat.
Der und hat diesen Antikörper?
Ja.
In seinem, die Patientin, der Patient in seinem Blutsystem?
Genau.
Kriegt immer wieder oder einmalig oder öfter mal oder so wie bei Chemotherapien in verschiedenen Schüben?
Der kriegt es in der Kombination mit der Chemotherapie. Also wir geben klassische Chemotherapie und das Biologikum. Was mir auch wichtig ist, die klassische Chemotherapie und biologische Therapie, also Eiweißtherapie, das sind gute Partner. Es ist kein Entweder-Oder häufig, sondern ein Sowohl-als-Auch. Und ich gebe zum Beispiel jetzt einem Tumorpatienten, der Lymphdrüsenkrebs hat, 6-mal alle 3 Wochen eine Chemotherapie mit den Antikörpern und dann manchen noch eine Erhaltung. Und dieser Antikörper zirkuliert in den Patienten, Halbwertszeit je nachdem, darüber können wir noch sprechen, zwischen 30 Tagen, kann ein bisschen länger oder kürzer sein. Und der erwischt dann jede Zelle, die diesen lymphatischen Oberflächenmarker hat. Und das ist wichtig, also er markiert sie und plötzlich kann das eigene Immunsystem, das nicht verändert wird, mit dieser kranken Zelle fertig werden. Also nochmal, das Y, da pickt der Antikörper an der Tumorzelle und der gerade Teil mit der Hilfe der Makrophagen, des Komplementsystems, des Abwehrs einfach tötet die Zelle. Tötet. Und der zirkuliert vom
Und wir gehen dann davon aus, wenn dieser Zelle. Rhythmus an Gabe von solchen Biosimilars Biologica abgeschlossen ist, dass halt hoffentlich die meisten, wenn nicht sogar alle, dieser Tumorzellen erwischt worden sind. Das ist die Hoffnung.
Genau, das ist die Hoffnung. Und das ist ein im Vergleich zu einem Tumor, der lokalisiert sind, sind ja viele leukämische oder Lymphozyten im ganzen System. Also wir haben Lymphdrüsen, die können erkrankt sein. Diese Zellen, die in den Lymphdrüsen sind, können auch ins Blut wandern. Und egal, wo diese Zelle ist, da kann der Antikörper hinkommen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sehen ja an meinen Fragen, dass man das durchaus auch ganz banal bei den Experten hinterfragen kann. Trauen Sie sich, rufen Sie uns an. Da gibt es sicher was Spannendes ist, was man da hinterfragen kann. Und wenn man selbst noch nicht so viel davon gehört hat. Eines hört man aber immer wieder, vor allem medial, das kostet richtig viel Geld. Herr Professor Freismuth, die Entwicklung eines solchen Produkts, und zwar von der Idee in irgendeinem Labor bis hin, dass der Herr Professor Keil das in den Händen hält. Wie muss man sich das vorstellen? Wie lange dauert sowas? Was kostet das? Wie manpower-intensiv ist das? Was muss man da alles machen?
Naja, also die Entwicklung eines monoklonalen Antikörpers ist nicht wesentlich anders als die Entwicklung eines anderen Arzneimittels. Und wenn Sie die Kosten eines kleinen Moleküls betrachten, also eines klassischen Arzneimittels und eines monoklonalen Antikörpers in der Erstentwicklung, so sind diese Kosten nicht wesentlich unterschiedlich. Es ist nur, die Herstellungskosten sind viel höher, aber die Herstellungskosten spielen in der Gesamtkostenrechnung eine untergeordnete Rolle. Also wenn wir jetzt so sagen, man kann diese Arzneimittelentwicklungskosten kann man schätzen, wie man will, da gibt es verschiedene Berechnungsmethoden zwischen 500 Millionen bis zu 1,5 Milliarden Euro für ein Arzneimittel. Das sind die hauptsächlichen Kosten. Die Kostentreiber in der Erstentwicklung sind die klinischen Prüfungen.
Was für klinische Prüfungen werden da gemacht?
Das wäre die Phase 1 ist die Verträglichkeitsprüfung. Die Phase 2 ist einmal der Hinweis, die Dosisfindung, um zu wissen, in welchem Dosisbereich kann ich erstmals beim Kranken Effekte messen? Und die Phase 3 ist die große, klassische, verblindete Studie, wo eine Gruppe das zu prüfende Arzneimittel bekommt, in der Regel mit der Standardtherapie, und die zweite Gruppe bekommt ein Placebo und die Standardtherapie, und was herauskommen muss, ist, dass die neue Therapie überlegen ist, einen zusätzlichen Vorteil bringt. Und bei großen Indikationen müssen 3 solche Studien gemacht werden. Und wenn Sie sich ausrechnen, dass Sie pro Studie einige 100 bis mehrere 1000 Patientinnen und Patienten drinnen haben, dann wissen Sie, und jeder Patient in der Abwicklung mehrere 1000 Euro kostet, dann können Sie sich ausrechnen, dass so eine Phase-3-Studie mehrere 100 Millionen Euro kosten kann. Und einige Jahre braucht. Das dauert typischerweise Arzneimittelentwicklung 10 bis 16 Jahre.
Wir haben einen Herrn Köllner in der Leitung. Schönen Nachmittag. Hallo, können Sie mich hören?
Ja, ich kann Sie hören.
Bitte.
Mir geht es darum, ich habe follikuläres Lymphom gehabt mit der Römisch 4 und bin klassisch also chemobehandelt worden, seit also 14er Jahr. Ja. Mhm. Hätte dieses Medikament in Kombination besser geholfen, weil die Chemo war fast mörderisch für mich. Ja. Mhm. Und um das geht es. Und da hätte ich die Frage darauf gekostet, wie weit diese neue Medikamentation besser geholfen hätte, dann ich.
Sehr gut, Herr Köllner. Ganz konkret.
Ja, und weil das Problem ist nämlich dies, ich habe natürlich Nervenkrankheit dadurch mitgekriegt. Ich habe also war so richtige Chemoschäden mit angefangen bei den Ganzen. Und ich denke mir, vielleicht wenn jetzt sollte ich dann nochmal damit konfrontiert werden, ob man das dann anders angehen kann.
Ja, das ist eine wichtige Frage.
Der Professor Keil antwortet schon. Jawohl.
Ich bin schon dabei. Das heißt, die klassischen Nebenwirkungen, wie Sie richtig sagen, bei der Chemotherapie kann natürlich sein, dass man zum Beispiel taube Finger hat und das, was Sie beschreiben, wird das wohl auch sein. Und der Nutzen der Antikörpertherapie hat sich schon bewährt. Also es ist ganz klar, dass wenn man Chemotherapie und Antikörper kriegt, dass es besser jetzt ist als Chemotherapie. Wenn man das... Die gute Nachricht ist, dass das follikuläre Lymphom hervorragend noch einmal, sollte es wieder auftreten, sehr, sehr gut behandelt werden kann. Also man kann die Krankheit sehr gut wieder
mit
kontrollieren.
Mit Biologika, Herr Professor, oder?
Ja, jetzt würden Sie ja mit Sicherheit einen Antikörper kriegen. Es gibt dann auch neue Substanzen, die gezielt in den Zellstoffwechsel eingreifen. Auch die klassische Chemotherapie hilft. Da gibt es also wirklich viele Methoden. Wenn man eine klinische Studie macht mit Patienten mit follikulären Lymphom, stirbt meistens der Erforschende früher als die Patienten, weil sie 20, 30, sie brauchen mindestens 15 Jahre, bis sie, weil das Überleben so gut ist, bis sie im Überleben einen Unterschied sehen. Also die Krankheit ist, kann chronisch sein, es kann immer wieder zu Rezidiven kommen, aber in der Regel kann man die sehr, sehr gut behandeln. Mhm. Und sie werden, sollte es jemals wieder auftreten, mit Sicherheit einen Antikörper kriegen.
Sie haben das letzte Mal, oder schon eingangs heute gesagt, wir dürfen etwas nicht vergessen. Was war das, Herr Professor?
Ja, wir dürfen, wir haben schon viel vergessen.
Ja, wir haben es alle schon vergessen.
Ja, genau. Nein, also wichtig ist, für uns als Kliniker, ich wurde zum Beispiel vor 8 Jahren gefragt, ja, Herr Professor, wollen Sie bei einer Biosimilar-Studie mitmachen?
Und müssen wir jetzt dann gleich erklären, wir haben Biosimilar noch nicht
in den Mund genommen. Eigentlich haben wir fast unser Thema verfehlt.
Nein, das passiert mir nicht, dass wir unser Thema verfehlen, weil vielleicht tun wir Herrn Professor Feismann kurz noch fragen, was ein Biosimilar ist, und dann kommt Ihre Geschichte.
Gut, also wenn ich jetzt ausholen darf, wir haben jetzt vorhin gerade gesprochen, dass das Biologikum in seine gewisse Entwicklungszeit hat, so wie jedes Arzneimittel, bis es auf den Markt kommt. Und dann hat es einen Schutz, eine Exklusivität am Markt von 10 bis 11 Jahren. Das ist sozusagen die Regeln international. 10 oder 11 Jahre hängt davon ab, ob Sie eine zweite Indikation entwickelt haben oder nicht. Und nach 10 oder 11 Jahren darf jeder dasselbe Arzneimittel auch auf den Markt bringen.
Ist der Patentschutz abgelaufen?
Der Patentschutz ist etwas anderes. Ah, okay. Der Patentschutz ist eine Sache, es gibt den Patentschutz, aber es kann ja sein, dass die Entwicklung so lange dauert, dass ich dann nur noch einige wenige Jahre Patentschutz habe. Mhm. Das kann auch passieren. Deswegen gibt es diese internationale Harmonisierung, dass es diese Marktexklusivität zusätzlich gibt. Mhm. Also jetzt gehen wir davon aus, dass die Marktexklusivität vorbei ist und dann darf ich mit diesem neuen Produkt kommen. Bei einem kleinen Molekül könnte man das Idente ganz leicht machen und das wäre dann ein Generikum. Das muss bestimmte Kriterien erfüllen, das ist aber in der Entwicklung, ein Generikum ist ganz billig in der Entwicklung. Weil diese Kriterien sind leicht zu erfüllen. Das Biosimilar ist hingegen viel komplexer, weil, wie wir gesprochen haben, es gibt diese unterschiedlichen Zuckergruppen Und es ist sehr schwierig, wenn man also eine Ampulle, von der Sie jetzt geredet haben, wo das Biological drinnen ist, das Biologikum, dann sind ja doch diese Moleküle unterschiedlich. Und wir müssen bei der Herstellung diese Unterschiedlichkeit immer im Auge haben und ein möglichst ähnliches Produkt haben. Die EU hat insofern das Ganze revolutioniert, als sie ein Verfahren ausgearbeitet hat, einen regulatorischen Weg, wie man die Biosimilarität für jedes einzelne Produkt prüfen kann. Und eben auch für monoklonale Antikörper, das ist seit 2012 in Kraft. Und es sind jetzt sehr viele biosimilare monoklonale Antikörper bereits auf den Markt gekommen und es sind sehr, sehr viele in Entwicklung.
Es kommen gerade auch viele.
Es kommen laufend kommen neue und das ist auch notwendig in unserem System, so wie unser solidarisches Gesundheitssystem funktioniert, weil irgendwann einmal der Preis eines Arzneimittels fallen muss. Und die Funktion von Biosimilars und die Funktion von Generika ist unter anderem auch diesen Preisdruck aufrechtzuerhalten.
Ja, Professor Keil, Sie haben in Ihrem Leben schon erlebt, dass ein Biologikum, das Sie schon einmal verschrieben haben, jetzt auch mit einem Biosimilar sozusagen ersetzbar unter Anführungszeichen ist. Und macht man das dann? Oder wie macht man es? Oder wann macht man es? Oder unter welchen Umständen?
Wir machen es mit gutem Grund, meiner Meinung nach, weil die Forschungspyramide stellt sich um. Der Professor Freiesmuth hat schon richtig gesagt, also eine Entwicklung eines neuen Medikamentes kann bis zu 600 Millionen Euro kosten. Und wenn Sie sich entschließen, einen Biosimilar zu produzieren, dann kostet das ca. 300 Millionen Euro. Nur die Anstrengungen drehen sich um. Das heißt, man beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Molekül. Währenddessen, wenn Sie ein vielversprechendes Medikament auf den Markt bringen, schauen Sie natürlich, wie wirkt's und wie sind die Nebenwirkungen. Also hilft es dem Patienten und verträgt das. Das ist primär der Schwerpunkt einer Medikamentenforschung beim Patienten in den Phase-3-Studien. Wenn Sie ein Biosimilar bringen wollen, dann müssen Sie die analytischen Hausaufgaben machen und müssen das Produkt so nachbauen, dass es austauschbar ist. Und das wird gut.
Und das unterliegt dann diesen Prüfkriterien, die der Professor Freismann schon angesprochen hat. Ja, verstehe.
Und das ist so gut, dass man sich darauf verlassen kann. Wir haben zum Beispiel die Wachstumsfaktoren schon sehr lange als Biosimilar und je länger man Erfahrung hat mit Biosimilar, umso eher verschwindet die Besorgnis, dass hier für die Patienten ein Problem entstehen könnte. Bei den 34 zugelassenen Biosimilars wurde bisher kein Präparat vom Markt genommen.
Das ist ein ganz wichtiger Satz, den müssen wir langsam noch einmal sagen. Bedeutet das, es gibt weltweit 34 Biosimilars oder Sie kennen 34 oder Sie verwenden 34 oder wo kommt die Zahl jetzt her?
Es sind 34 jetzt zugelassen.
Weltweit?
Genau,
weltweit. So schaut's aus.
Und bei uns.
In Österreich.
Also bei uns in Österreich.
So funktioniert es, richtig.
Ja, genau. In Österreich, in der EU. Also bei uns in
34. Und das heißt aber, für diese 34 gab es ein Biologikum und gibt es jetzt ein Biosimilar.
Ja. So ist es. Genau, gab es einen Originator. Das sagt also, wenn man sagt, einen Originator und wenn man es nachbaut, ist es ein Biosimilar.
Was sind das für Medikamente? Ein, zwei vielleicht immer.
Also zum Beispiel diese Antikörper beim Lymphdrüsenkrebs oder jetzt wird kommen dann die Hemmung des Wachstums der Blutgefäße beim Tumor. Und auch beim Mammakarzinom, Magenkarzinom gibt es einen spezifischen Antikörper. Und die sind sehr wichtig, sind gut etabliert, aber kosten auch viel. Und die Kosten sind einmal ein Thema in der hämato-onkologischen Versorgung. Das ist das eine. Und das andere ist, und das finde ich sehr spannend, dass auch der Kliniker, indem er sich mit Biosimilar beschäftigt, noch einmal das Produkt kennenlernt, und zwar im Detail, soweit er dazu also ausgebildet ist und sich dafür interessiert. Und wenn man sich damit beschäftigt, weiß man, dass ein biologisches Produkt per se ein Originalpräparat in der Funktion ein Biosimilar ist. Das heißt, das Originalpräparat, das ein Patient in Schweden 2004 gekriegt hat und ein Präparat, das heute ein Patient in Wien kriegt, ist nicht ident. Es gibt eine leichte Variabilität im Originalpräparat.
Also, der Biedl, unterstellen Sie, dass selbst wenn die alle noch vom Biologiker reden, verwenden Sie schon Biosimilars von Ihrem eigenen Produkt bis zu einem gewissen Grad, oder?
Nein, das ist so.
Das ist so. Ja. Das ist woher so. Die Angst vor Biosimilars, wenn ja eigentlich alles außer das allererste ein Biosimilar ist?
Wenn man sich davor fürchtet, dann darf man diese Präparate gar nicht geben.
Warum ich das sage, es gibt ja neben Ihrem sozusagen Spezialgebiet auch Rheuma, Psoriasis, was auch immer, wo das schon sehr flächendeckend auch angewendet wird, wo man jetzt auch viele Biosimilars verwendet. Menschen haben so immer, wenn, ich glaube, das ist bei Generika genauso, immer kommt ein neues Produkt, das steht was anders oben, heißt nicht mehr gleich und jetzt auf einmal geht die Diskussion los, kann das, was, mit dem vorigen habe ich mich wohlgefühlt, Nebenwirkungen und so weiter. Kann man da beruhigen? Wie schaut es da aus?
Das ist ganz wichtig. Man kann
Ihr Satz, es ist nie was von, bisher noch nie ein Biosimilar wieder vom Markt genommen worden. Nicht? Das ist ja eine unglaubliche,
Aussage. Wenn Sie das entwickeln, was auch beruhigend ist, es gibt ja da eine enorme Konkurrenz und da ist Konkurrenz gut. Sie können es sich im Prinzip nicht leisten. Angenommen jetzt, die Firma in Österreich stellt das her, dann kommen im Jahr 12 Kontrolleure aus den Ländern, die das dort umsetzen. Also wenn Sie in Österreich ein Biosimilar produzieren, kann jederzeit ein von der norwegischen AGES ein Kontrolleur kommen und sagen, ich will genau sehen, wie ihr das produziert. Weiters werden diese Biosimilars völlig zufällig kontrolliert. Also die Behörde kann jederzeit hergehen und ein Biosimilar nehmen und auf seine Aminosäuresequenz und Zucker und Wirksamkeit prüfen. Und sie kann jederzeit Auflagen machen. Also die Behörde kontrolliert streng und das Zweite ist, dass auch Firmen, die Originalprodukte herstellen, auch Biosimilars machen. Und ich habe mich dann dafür interessiert, weil wenn man eine Studie mit Patienten macht, muss man ja wissen, was man tut. Ich habe das also umgekehrt, wenn Sie so wollen. Ich habe mir am Anfang gedacht, ein Antikörper des Rituximab ist immer ident, gleich. Und erst, wie ich mir überlegt habe, mache ich bei der Studie mit. Bevor man so eine Studie macht, muss man sich ja auch als Kliniker damit beschäftigen, sonst kann ich es meinen Patienten nicht anbieten. Und habe mich auch im Detail bei den Biologen erkundigt, die das herstellen. Und die haben unisono gesagt, zum Beispiel diese Antikörper werden aus Zwerghamsterzellen, also Eizellen des Zwerghamsters hergestellt. Das ist eine Zelllinie. Und die werden dann eingefroren und die produzieren similare Eiweiße. Und was noch vielleicht wichtig ist, und dann bin ich eigentlich schon mit dem Kernthema ziemlich weit, die Norweger und die nordischen Länder haben überhaupt einen sehr progressiven Zugang zu den Biosimilars. Die haben geschaut, kann man wechseln? Das heißt, die Nordic Switch.
Also zwischen Biologika und Biosimilar?
Wegen Biosimilar und Originator. Also beide wären Biologika. Nochmal vielleicht eine kurze Zusammenfassung des Klinikers, der da simpler ist. Also es gibt das Originalpräparat, der heißt Originator. Dann baut es einer ident nach, dann heißt es Biosimilar.
Und die sind hergegangen. Alles sind Biologiker.
Genau, und alle sind Biologiker. Und die sind hergegangen, und das haben wir jetzt genau. Und dann haben die praktisch wechselnd das Originalpräparat und das Biosimilar immer hin und her gewechselt und geschaut, macht es irgendeinen Unterschied und das tut es nicht. Und bei der einen Studie, die wir mitgemacht haben, das war eben wieder Herr Feuer, Patient mit follikulären Lymphom, Wirkung ident, Nebenwirkung ident, Spiegel des Antikörpers ident. Die Immunität, aber da kann der Professor Freimuth besser drüber sprechen, kein Problem, also es haben sich nicht ein Antikörper gegen den Antikörper gebildet.
Nebenwirkungen etc.
Ident, Nebenwirkungen.
Es gibt gute, Herr Professor Freimuth, Möglichkeiten reinzuschauen in das Röhrl, ob das, was da drin ist, auf molekularer Ebene dasselbe ist oder zumindest annähernd das ist.
Das ist ja, habe ich ja gesagt, die Analyse ist unter Anführungszeichen kein Problem oder sie wird ständig vorangetrieben. Und die Analyse ist deshalb auch so gut geworden, weil es Biosimilars gibt, weil die Originalhersteller haben zum Teil nicht dasselbe Wissen über ihr eigenes Produkt gehabt wie die Biosimilar-Hersteller. Zur Northwich-Studie und zu anderen Studien ist eben zu sagen, das ganz Entscheidende ist, es gibt immer die Möglichkeit, dass sich Antikörper bilden. Bei Tumorpatienten spielt die Antikörperbildung deswegen keine wichtige Rolle, weil die Chemotherapie selbst, die man dazu bekommt, ja meistens auch immunsuppressiv ist und deswegen die Antikörper nicht so auftreten. Aber bei Rheumapatienten, dort ist es ein großes Problem und da gibt es eben dieses berühmte Infliximab und das ist eben diese von Professor Keil angesprochene Studie Northwich, wo also die das Originalprodukt und das Biosimilar bekommen haben und das getauscht haben und das war unter Aufsicht der norwegischen Regierung. Und es ist nicht nur, dass sozusagen die Wirksamkeit etc. alles gleich war, man kann auch zeigen, dass unter diesen Bedingungen eben Anti-Drug-Antibodies, also Antikörper gegen den Antikörper, in beiden Armen gleich häufig auftreten. Also nicht häufiger oder seltener. Und wie Professor Keil gesagt hat, man misst den Spiegel, den Trogspiegel, vor der nächsten Gabe misst man den Spiegel an Antikörper, der noch da ist. Der Antikörper verschwindet rascher, wenn es Antikörper gegen den Antikörper gibt. Und das ist auch, weil es ja schwierig ist, manchmal diese Antikörper gegen Antikörper, das kann man sich ja vorstellen, dass es schwierig ist, das richtig zu messen. Aber was man leicht messen kann, ist ein Antikörperspiegel. Und der unterscheidet sich nicht in diesen beiden Gruppen. Und es gibt mehrere solche Untersuchungen. Es gibt auch sogenannte Real-World-Data außerhalb von Studien. Da gibt es eben, wie angesprochen wurde, die nordischen Staaten, da gibt es ein dänisches Register, wo die auch untersucht worden sind, die Leute, die, das sind viele tausende Patientinnen und Patienten mit Rheuma drinnen, die untersucht worden sind, die alle mit einem biosimilaren Antikörper behandelt worden sind. Und hier wurde historische Vergleiche gemacht und da gibt es keinen Hinweis auf Wirkungsverlust, Antikörperbildung etc.
Ich weiß, sind immer meine Experten sehr überrascht, wenn ich dann an der Stelle sage, wir kommen langsam zum Ende. Aber die Zeit ist schon voran. Ich mache einmal eine letzte Abschlussrunde. Ich fange mit Herrn Professor Keil an. Es sind jetzt etwas über 30 zugelassen. Biosimilars, beziehungsweise Biologika, ob jetzt, ja. Wie sehen Sie da die Zukunft? Ich meine, werden das tausende Medikamente werden? Weil Sie haben so allgemeine Dinge angesprochen, wie einfach Immunreaktion verstärken oder die Durchblutung des Tumors angreifen und solche Dinge. Das kann man ja fast bei jeder Entität, bei jeder Art von Erkrankung dieser Art ja zur Anwendung bringen. Da muss man ja eine unglaubliche Prognose eigentlich haben, dass man sagt, das werden ja noch Hunderte werden, oder? Sehen Sie das anders?
Naja, in den Präparaten, die attraktiv sind, die in großen Mengen produziert werden, wo es auch viele Patienten gibt, werden natürlich Firmen versuchen, Konkurrenz zu schaffen und das nachzuproduzieren. Das hat für uns den angenehmen Effekt, dass die Kosten der Therapie sinken. Und ob man will oder nicht, die Kosten sind ein Problem, das wir ja nicht schaffen. Wir Ärzte freuen uns im Prinzip über jedes neue Produkt, das unseren Patientinnen und Patienten hilft. Aber zum Beispiel bei Multiple Myelom können Sie auf Monatstherapiekosten von 30.000 bis 40.000 Euro kosten.
30.000 bis 40.000 Euro pro Monat.
Pro Monat, das kann man zusammenbringen. Mhm. Und wenn wir brauchen natürlich, wenn immer was dazukommt und nicht etablierte Therapien irgendwann einmal billiger werden, ich führe jetzt hier keine pharmakoökonomische Diskussion, weil das ist nicht mein Metier, dann haben Sie ein Problem. Und das Zweite, was man wissen muss, generell in Österreich, ist es so, dass die Hämato-Onkologie ein Zentrumsmedizin ist. Das heißt, an der Abteilung, wo Sie arbeiten und mit länderautonomen Budgets, ist für den, der so eine Abteilung leitet, das Budget natürlich ein Thema, obwohl es eigentlich nicht verursacht, weil ich mache keine Preise, aber in unserem Haus liegen die Preise für Hämato-Onkologiker bei den Gesamtmedikamentenkosten bei 60%. Umgekehrt ist aber das, braucht ein Spital ungefähr 10% Medikamentenkosten. Vielleicht kurz noch epidemiologisch. Wir haben pro Jahr ungefähr 40.000 Neuerkrankungen, insgesamt die Prävalenz bei 400.000 Patientinnen und Patienten. Das Erfreuliche ist, dass die Lebenserwartung steigt, aber eben nicht bei jedem. Es sind auch nicht alle Präparate, die jetzt hochpreisig sind, gut. Und wenn wir nicht einerseits den Kostendruck ein bisschen rausnehmen mit Biosimilars, dann kann es zu Problemen kommen, wenn nicht die Gesellschaft bereit ist, noch mehr Geld in die Therapien zu geben. Und das andere haben wir schon besprochen, die Analytik ist einfach für den Kliniker spannend und lehrreich. Eigentlich zwei Pluspunkte in dem System.
Herr Professor Keil, herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Expertise. Herr Professor Freismann, Sie haben das Schlusswort allerdings schon recht kurz. Ich lege Ihnen das eine Mal in den Mund. Biosimilars, davor braucht Sie niemand fürchten. Das andere ist, aber es braucht schon Forschung. In dem Fall ist es jetzt fast mehr klinische Forschung, Grundlagenforschung, beides, in welchem Ausmaß, damit es da weitergeht?
Also die Biosimilar-Entwicklung, das läuft auf Schiene, das kann man leicht voraussagen. Die Frage ist, wie viele weitere Antikörper wird es geben? Und das kann man ganz einfach an einem Beispiel zeigen. Es sind voriges Jahr 32 neue Substanzen zugelassen worden, von denen waren
18,
in einem Jahr, von denen waren 18 Antikörper.
Mhm. Ja. Das ist eine Prognose.
Das ist eine Prognose.
Herr Professor Freismuth, herzlichen Dank auch an Sie für Ihre Zeit und die Beantwortung dieser Fragen. Sehr spannendes Thema. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind damit am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Ich verabschiede mich auch im Namen der Redaktion, Magister Sarah Binder, Magister Noah Kirchschlager und Herr Dr. Christoph Lepprich. Ich freue mich auf ein Wiederhören beim nächsten Radiodoktor, den ich moderieren darf, Ihr Markus Hengschläger.